Info 3 Mittag.
Schwächelnde UBS. Der Reingewinn der Großbank ist verglichen mit dem ersten Quartal um 800 Millionen gesunken. Grund ist der starke Franken und der Abbau eigener Schulden. Kränkelnder Dollar. Die US-Währung fällt zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter den Wert von 80 Rappen. Erkältete Gesellschaft. In der Schweiz ist die Kauflaune im Juni deutlich gesunken. Ungesundes Wetter, Sonne, Wolken und Regenschauern wechseln sich ab bei 19 bis 23 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
Der starke Franken und der Abbau eigener Schulden haben das Ergebnis der Schweizer Grossbank UBS im zweiten Quartal beeinträchtigt. Der Reingewinn betrug noch 1 Milliarde Franken, verglichen mit 1,8 Milliarden im ersten Quartal. Der Großbank flossen auch weniger neue Kundengelder zu. Die UBS kündigte an, sie wolle in den nächsten 2 bis 3 Jahren bis zu 2 Milliarden Franken einsparen. Auch ein Stellenabbau sei geplant. In welchem Umfang dieser ausfällt, gab die Großbank nicht bekannt. In Norwegen hat der Justizminister die Polizei gelobt für ihren Einsatz nach den Anschlägen vom letzten Freitag. Der Minister sprach von einer fantastischen Arbeit der Polizisten. Es sei aber auch wichtig, zu einem späteren Zeitpunkt den Polizeieinsatz offen und kritisch zu bewerten. Der Justizminister reagierte damit auf die Kritik, die Polizei habe zu lange gebraucht, um auf die Insel Utøya zu gelangen. Dort hatte der Attentäter 1,5 Stunden um sich geschossen und dabei 68 Menschen getötet. Der israelische Regierungschef Netanyahu verliert weiteren Rückhalt in der Bevölkerung. In einer Umfrage im Auftrag der Zeitung Haaretz sagten noch 32% der Israelis, sie seien mit der Arbeit Netanyahus zufrieden. 54% der Befragten sind unzufrieden. Seit Wochen demonstrieren in mehreren israelischen Städten Studenten und junge Paare, unter anderem gegen hohe Mieten und den Wohnungsmangel. Die Kauflaune in der Schweiz hat sich im Juni deutlich verschlechtert. Das zeigt der Konsumindikator der UBS. Er liegt auf dem tiefsten Stand in diesem Jahr, nachdem er im Mai noch den Höchststand erreicht hatte. Privatpersonen hätten im Juni insbesondere auf den Kauf neuer Autos verzichtet. Aber auch im Detailhandel sei weniger Geld ausgegeben worden. Gleich 2 Volksinitiativen, die sich mit der Zuwanderung befassen, sind im Bundesblatt veröffentlicht worden. Die SVP wendet sich gegen die Masseneinwanderung, wie sie es nennt. Und die Schweizer Demokraten wollen, dass die Zuwanderung die Abwanderung nicht übersteigt. Damit sind nun 3 Initiativen zu diesem Thema lanciert. Die 3., welche die Überbevölkerung stoppen will, kommt von der Organisation Ecopop. 1 Jahr nach den schweren Überschwemmungen in Pakistan und den angrenzenden Gebieten zieht die Schweizer Glückskette Bilanz. Knapp die Hälfte der 42 Millionen gespendeten Franken seien eingesetzt worden. Trotz der schwierigen Sicherheitslage im Land kämen die Arbeiten gut voran. Bei den schwersten Unwettern im letzten Juli und August sind in Pakistan 1700 Menschen ums Leben gekommen. In Großbritannien ist die Wirtschaft im 2. Quartal weniger stark gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt sei gegenüber dem 1. Quartal nur um 0,2% gestiegen, meldete das Statistische Amt in London. Im Vergleich zum 2. Quartal des letzten Jahres stieg das britische Bruttoinlandprodukt um 0,7%. Während die Industrie weniger Waren produzierte, konnten die Firmen im Dienstleistungssektor erneut zulegen. Der US-Dollar ist zum ersten Mal in seiner Geschichte zeitweise unter den Wert von 80 Rappen gefallen. Am Morgen wurde 1 Dollar zu 79,97 Rappen gehandelt, wie Thomson Reuters meldet. Zu den aktuellen Daten. Der Swiss Market Index steht bei 5.983 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1 Franken 16,12 gehandelt, der Dollar zu 80 Rappen 24.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Wir berichten hier gleich über die UBS, die wohl etwas länger braucht, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Es zeigt eben auch, dass wir nicht immer richtig in die Zukunft vorhersehen können.
Wir berichten über den Täter von Oslo, der vielleicht weit weniger wirr ist, als wir gerne hätten.
Der ist wirklich ernst zu nehmen. Er ist in keiner Art und Weise wirr. Er ist hochkonsistent in seinen Ausführungen, hat eine ganz klare Ideologie.
Sagt Soziologieprofessor Kurt Imhof gleich im Info3-Gespräch. Und dann berichten wir über Israel, dem die Konsumentenfrustration der eigenen Mittelschicht Probleme macht, gleich nach Wetter und Verkehr.
Heute ist es zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt, zum Teil fällt Regen. Morgen gibt es nur noch kurze sonnige Abschnitte und gewitterige Regengüsse. Die Temperatur erreicht 19 bis 23 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden stockender Verkehr zwischen Wassen und Göschenen. Und in Richtung Norden stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel in Airolo und schließlich im Tessin. Bei der Ausreise nach Italien Stau vor dem Grenzübergang in Chiasso. Ein Hinweis für den Schienenverkehr in der Region Bern. Die Störung zwischen Ostermundigen und Bern-Wankdorf auf der Linie Thun-Bern konnte behoben werden. Es muss weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden.
Info 3 Mittag.
Es herrscht Schuldenkrise in der Welt. Trotzdem schreibt die UBS 1 Milliarde Franken Gewinn. Doch der Vergleich zum ersten Quartal, wo die UBS einen Gewinn von 1,8 Milliarden verbuchte, lässt aufhorchen. Jetzt werden sich die UBS-Mitarbeiter auf ein Sparprogramm gefasst werden machen müssen. Kommt dazu, dass die Aussichten, die UBS-CEO Oswald Grübel heute Morgen präsentierte, alles andere als rosig sind. Philipp Meyer.
UBS-Chef Oswald Grübel begründete die schlechteren Zahlen in erster Linie mit der schlechten Wirtschaftslage. Die Kunden würden wegen der unsicheren Märkte ihr Geld weniger aktiv anlegen. Auch der starke Franken habe auf das Ergebnis gedrückt. Zufrieden ist Grübel mit dem Ergebnis nicht.
Natürlich nichts, aber ich kann natürlich auch nichts gegen die Märkte machen. Und wenn man berücksichtigt, was inzwischen in den Märkten passiert ist, ist das eigentlich schon verständlich. Und wir sind ja nicht die Einzigen, denen das passiert, sondern ist der ganze Bankensektor, der im Moment eher rückläufig ist.
Im Investmentbanking erzielt die Bank zwar noch einen Gewinn von knapp 380 Millionen Franken. Das ist 1 Milliarde weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Und auch das Geschäft mit den reichen Kunden lief nicht wie gewünscht. Oswald Grübel führt dies vor allem auf die Debatte rund um die Weißgeldstrategie zurück.
Ich glaube, das wird auch weiterhin zu Abflüssen in Europa führen.
Damit die Finanzen der UBS nicht aus dem Lot geraten, auch wenn die Geschäfte voraussichtlich weiterhin schwach laufen, kündigt UBS-Konzernchef Oswald Grübel an, die Kosten senken zu wollen.
In den nächsten Jahren glauben wir, dass wir unsere Kosten nochmals um ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden senken müssen und generell in unserem Geschäft effizienter werden.
Die Bank will diesen Betrag in 2 bis 3 Jahren eingespart haben. Weil der größte Teil der Kosten auf das Personal fällt, wird es zu einem Stellenabbau kommen. Wie viele Mitarbeiter es treffen wird, sagte Grübel nicht. Man stehe erst am Anfang des Projekts und könne gegen Ende Jahr genauer Auskunft geben. Für die Zukunft gab sich Oswald Grübel heute zwar weiterhin einigermaßen optimistisch. Wegen der strengeren Gesetze und den weiterhin trüben Zukunftsaussichten auf den Märkten werde es länger dauern, bis die UBS die 2009 gesetzten Ziele erreichen kann.
Wenn sich dieser Trend, der sich in den letzten 12 Monaten entwickelt hat, weiterhin fortsetzt, und das glauben wir, wird es für uns nicht möglich sein, unsere Ziele in der vorgegebenen Zeitspanne von 3 bis 5 Jahren, wo wir in 2009 gesagt haben, zu erreichen. Und es zeigt eben auch, dass wir nicht immer richtig in die Zukunft vorhersehen können.
Trotzdem, am Ziel selbst, 15 Milliarden Gewinn pro Jahr vor Steuern, hält Oswald Grübel fest. Wie viel Zeit sich die UBS für das Erreichen des Ziels gibt, wollte der UBS-Konzernchef heute aber nicht verraten.
Info 3 Mittag.
Tag 4 nach der Gräueltat in Norwegen. Für die Ermittler im Vordergrund ist die Suche nach möglichen Verbindungen, die der Täter hatte. Noch sind viele Fragen offen und auch die Medien müssen sich Fragen stellen. Denn auch in diesem Fall ging alles sehr schnell. Bereits kurz nach der schrecklichen Tat ging das Bild des geständigen Attentäters um die Welt. Sein Name ist bekannt, seine Gesinnung und sein Weltbild. Und genau das wollte der Mann auch. Er sagte selbst, er wolle die Zeit nach dem Massenmord als Propagandaphase nutzen. Ich habe darüber mit Kurt Imhof, er ist Soziologieprofessor und Medienforscher, gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob sich die Medien da nicht instrumentalisieren lassen.
Das ist richtig, das wollten Revolutionäre aller Art, also auch Reaktionäre oder konservative Revolutionäre immer schon, seit es die Öffentlichkeit gibt, also seit der Moderne, geht es darum, in der Öffentlichkeit möglichst das Thema zu bestimmen und auch die Meinungshoheit zu erringen. Der Attentäter hat viel beispielsweise von Lenin gelernt, aber er hat auch einiges, und das ist schrecklich, von der Aufklärung gelernt, wie man eben Öffentlichkeit herstellt.
Es ist eine monströse Tat. Die Menschen wollen jetzt Informationen haben, aber wie müssen sich die Medien dann da bewegen?
Die Frage stellt sich exakt in Bezug auf die Instrumentalisierung. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sowohl das 1516 Seiten lange Werk dazu dient, die Medien möglichst lange zu beschäftigen, aber auch seine Bilder. Die Bilder wurden vom professionellen Fotografen aufgenommen. Er beschreibt das auch selbst als Notwendigkeit in seinem Buch, damit man sich selbst korrekt darstelle, um möglichst lange Wirkung zu erzielen. Ich glaube, die Aufgabe der Medien ist es eben, gerade diese Instrumentalisierung aufzudecken, hier zu recherchieren und zum anderen durch die Grundsatzfrage zu stellen, wie ist die Barbarei in einer freiheitlichen Gesellschaft möglich? Und dann stößt man schnell auf die Tatsache, dass das Gedankengut des Attentäters eben in vielen europäischen Ländern durch sehr erfolgreiche rechtspopulistische Parteien vertreten wird. Der Attentäter will nicht Rassist sein, er lehnt auch den Nationalsozialismus ab. Aber er ist radikal gegen die Eliten, gegen die Klassenpolitik und radikal gegen den Islam. Und er macht die Eliten verantwortlich dafür, dass die Muslime die Macht in Europa übernehmen könnten.
Sie haben die Ideologie des Täters angesprochen. Heißt das, man sollte ihn nicht einfach als wirren Psychopathen, als Spinner abtun, sondern er ist durchaus ernst zu nehmen?
Der ist wirklich ernst zu nehmen, ja, ja. Das Buch ist auch keineswegs dumm, er ist auch in keiner Art und Weise wirr, er ist hochkonsistent in seinen Ausführungen, hat eine ganz klare Ideologie, eben, die überhaupt nicht irgendwie peripher ist. Das, was er daraus ableitet, dann aus seinem Kampfauftrag, aus neuen Kreuzzug, wie er das benennt, davon distanzieren sich alle rechtspopulistischen Parteien. Aber das Gedankengut, diese radikale Bekämpfung des Fremden, insbesondere des Islam und der Elite selbst, das ist eins zu eins in Holland und auch in der Schweiz in Abstimmung mehrheitsfähig.
Sagt Kurt Imhof, er ist Professor für Publizistik, Wissenschaften und Soziologie an der Uni Zürich.
Info 3 Mittag.
Begonnen hat es mit einer kleinen Protestaktion gegen zu hohe Mietpreise. Inzwischen sind es regelrechte Massendemonstrationen, die sich in der israelischen Hauptstadt Tel Aviv abspielen. Übers Wochenende kamen zwischen 10.000 und 20.000 Unzufriedene. Gestern wurden Straßen blockiert und Ärzte streikten. Überrissene Mietpreise sind nur noch eines von vielen Themen, die den israelischen Mittelstand derzeit auf die Straßen treiben. Irene Meyer berichtet.
Ein Protest, der quasi über Nacht kam. Wie schwer sich alle tun, ihn einzuordnen, zeigen die Etiketten, die ihm verpasst werden. Von dummen linken Extremisten auf dem Rothschild-Boulevard ist die Rede und von einem Yuppie-Protest von Leuten, die offenbar keine anderen, keine größeren Probleme hätten als ihre Mietkosten und den Preis von Hüttenkäse. Am anderen Ende der Skala schreiben Kommentatoren vom Erwachen der israelischen Zivilgesellschaft und scheuen sich nicht, den Vergleich mit den Aufständen in der arabischen Nachbarschaft heranzuziehen. Weniger pathetisch kann man feststellen, dass ein Teil des israelischen Mittelstandes beginnt, seine Frustration auszudrücken, die sich über Jahre aufgestaut hat. Dass Studenten in Tel Aviv, einer der teuersten Städte weltweit, es satt haben, keine bezahlbare Unterkunft zu finden oder junge Paare den halben Monatslohn für die Miete aufzuwenden. Die steigenden Lebensmittelpreise tun ihr Übriges und die Benzinpreise und die schlechten Arbeitsbedingungen in den Spitälern, wie die Ärzte schimpfen. Die Klageliste wächst von Tag zu Tag und der Protest auch. Gestern wurde er bis zur Residenz des Premiers in Jerusalem getragen. Benjamin Netanyahu reagiert nervös und kündigt Reformen an. Studentenheime sollen umgehend gebaut, billige Wohnungen angeboten, die Bürokratie im Immobiliensektor entschlackt werden. Premier Netanyahu hat nicht mit diesem Protest gerechnet, denn der Wirtschaft in Israel geht es gut. Sie weist ein jährliches Wachstum von 4% aus und eine Arbeitslosenquote von nur 5,8%. Aber die Schere zwischen Arm und Reich ist seit Jahren weit offen. Und nun begehren diejenigen auf die es ankommt in einer gesunden Wirtschaft, die Leute des Mittelstandes. Ein junger Demonstrant in Tel Aviv sagte, zum ersten Mal demonstrieren wir nicht gegen die Araber, sondern für uns. Das heißt, die eigenen Probleme stehen im Mittelpunkt. Die Zeitung Haaretz reibt der Regierung eine Rechnung unter die Nase. 2,5 Milliarden Schekel flössen jährlich an die Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten. 3 Milliarden würden in der Mauer verbaut, mit denen sich Israel die Palästinenser vom Leib halten wolle. Und weitere 2,5 Milliarden Schekel verschlinge die israelische Armee im Jahr, um die Besatzung aufrechtzuerhalten. Riesensummen, die in Israel selber fehlten, im Bildungswesen, im Gesundheitssektor, im öffentlichen Dienst. Der Protest auf dem Rothschild-Boulevard in Tel Aviv bewege sich erst an der Oberfläche, meinen viele Beobachter. Eine Art Konsumentenfrustration. Doch in der Tiefe gehe es um ganz zentrale politische Fragen des Staates Israel.
Das war Info 3, News und Hintergründe in einer Viertelstunde. Online gibt es die Sendung unter drs.ch. Verantwortlich für diese Sendung und im Studio Daniel Hubacher.